In Tel Aviv ist auch von Toten die Rede. Auch Israel bombardiert weiter Ziele im Iran. Erstes Thema in den Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben Raketenstandorte im Iran beschossen. Schon gestern Abend sind in Teheran unter anderem das Polizeihauptquartier und das Ölministerium getroffen worden. Außerdem wurden der Geheimdienstchef und sein Stellvertreter getötet. Im rbb24-Inforadio hat der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart soeben gesagt, er setze darauf, dass ein Fenster für neue Verhandlungen entsteht. Daran arbeite die Bundesregierung. Deshalb sei auch Außenminister Wadephul gerade in der Region unterwegs, sagte Hart. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt in seinem aktuellen Bericht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. SIPRI schätzt, dass es derzeit über 12.000 atomare Sprengköpfe gibt. Zu 90% befinden sie sich im Besitz der USA und Russlands. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
Mit Sorge blicken die Friedensforscher darauf, dass der letzte Vertrag über die nukleare Rüstungskontrolle zwischen Russland und den USA Anfang 2026 ausläuft. Es seien keine Bemühungen erkennbar, diesen zu verlängern oder zu ersetzen. Ein neues Wettrüsten könnte mehr Risiken mit sich bringen als früher, warnt der scheidende SIPRI-Direktor Dan Smith. Das liege auch am Einsatz von künstlicher Intelligenz und anderer moderner Technologien. Wenn diese die Entscheidungsfindung beschleunigten, könne leicht ein nuklearer Konflikt entstehen, etwa durch Fehlkommunikation oder Missverständnisse.
Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota ist der mutmaßliche Täter gefasst. Wie die Polizei mitteilte, hat sich der 57-Jährige widerstandslos festnehmen lassen. USA-Korrespondent Ralf Borchert.
Dies war ohne Zweifel die größte Verbrecherjagd in der Geschichte des Bundesstaats, sagte der Polizeichef der Stadt Brooklyn Park, Mark Brulee. Der mutmaßliche Täter hatte sich am frühen Samstagmorgen als Polizist verkleidet Zugang zum Haus der demokratischen Politikerin Melissa Hortman verschafft und die frühere Vorsitzende des Abgeordnetenhauses von Minnesota und ihren Ehemann aus nächster Nähe erschossen. In einem Nachbarort feuerte der Mann zahlreiche Schüsse auf einen weiteren Politiker, John Hoffman, demokratischer Senator in Minnesota, und dessen Ehefrau. Beide überlebten schwer verletzt. Kurz nach den Taten war im Auto des mutmaßlichen Täters eine Liste mit Namen von fast 70 weiteren Politikern und anderen Personen gefunden worden.
Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Dabei hatten Vermummte gestern Teilnehmer attackiert, die zum Teil der queeren Community angehören. Zwei von ihnen wurden leicht verletzt, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Dagegen werde man sich mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzen, so der parteilose Politiker. Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Ab 10 Uhr wird der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Matthias Bartsch, RBB 24.
Laut Verkehrsverwaltung handelt es sich um planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dies sei regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus vom Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Magdeburg 26:32. Bei der Fußball-Europameisterschaft der U21 in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4:2 gewonnen. Damit steht die deutsche U21-Nationalmannschaft vorzeitig im EM-Viertelfinale. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Morgen noch letzter Regen möglich, dahinter verbreitet trocken. Mit Sonnenschein aber auch mal dichten Wolken. Höchstwerte 21 bis 24 Grad und dazu weder ein böiger Nordwestwind. Die Temperaturen zur Stunde in Berlin Steglitz 16 und in Köpenick 17 Grad. in Pritzwalk 14 und in Luckenwalde 17 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und auch wieder etwas wärmer mit 24 bis 27 Grad. Die Zeit 7.05 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Im Studio weiter Christoph Kober. Schönen guten Morgen. Tja, der Gegner von oben war nicht besonders stark, aber das hat gereicht. Als am Wochenende in Washington D.C. leichter Regen fällt, machen sich viele der ohnehin nicht überragend vielen Zuschauer auf den Heimweg. Sie waren ursprünglich gekommen, um die Militärparade zu sehen, die Präsident Trump zum 250. Tag der Gründung der Armee hat stattfinden lassen, zufälligerweise an seinem 79. Geburtstag. Gegen den 45 Milliarden Dollar Aufzug von Panzern, Hubschraubern, Fahrzeugen und Soldaten hat es in verschiedenen Städten der USA öffentliche Demonstrationen gegeben. Und dann ist da ja auch noch der Protest gegen Trumps Abschiebepolitik. Es sind bemerkenswerte Dinge, die sich gerade in den USA abspielen. Und die will ich besprechen mit Markus Kienscherf, Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der Freien Universität Berlin. Guten Morgen, Herr Kienscherf.
Guten Morgen.
Wie würden Sie diese Militärparade beschreiben, die am Wochenende durch Washington gezogen ist?
Relativ wenig spektakulär. Also ich war etwas erstaunt, dass die Parade an sich lange nicht so groß angelegt war, wie man vermuten konnte im Vorfeld oder so, auch was die Aussagen oder so von Trump angeht. Und anscheinend oder so kam sie auch bei den, gut, ich meine, der Regen spielte sicherlich eine Rolle, aber auch die Zuschauerzahlen waren jetzt nicht unbedingt überwältigend.
War denn diese Militärparade am Präsidentengeburtstag ein Nachweis dafür, ein weiterer, dass sich Trump eigentlich so sieht als König, als Herrscher, wie manche Beobachter sagen?
Ja, also natürlich einfach die Tatsache, dass für ihn alles persönlich ist, dass es immer auch um seine Person geht. Und was man bei Trump oder so ganz deutlich sieht, ist, dass da kaum ein Vermögen oder auch kaum der Wille dazu da ist, zwischen dem persönlichen Befindlichkeiten und dem politischen Amt zu trennen.
Und das heißt dann für den Umgang mit ihm was? Man muss ihm gefallen, ja? Oder wie?
Man muss ihm gefallen, ja, natürlich, ja. Und es zeigt ja sehr deutlich, dass die Leute, denen er wohlgesonnen ist, auch, dass diese auch davon profitieren. Ja, auch bei der Militärparade. Also es gab ja Sponsoren, die wurde ja gesponsert, auch von privaten Firmen. Und das waren alles Firmen, deren Vertreter Trump wohlgesonnen sind und umgekehrt. Und meiner Meinung nach, wenn man bei dieser Regierung guckt und nach Beweggründen sucht für irgendwelche Handlungen, dann muss man eigentlich, glaube ich, immer von der Selbstbereicherung ausgehen. Dass es hier tatsächlich darum geht, sich selber zu bereichern und auch andere Leute im Umfeld von Trump und seiner Familie.
Gegen dieses Gebaren hat es landesweite Proteste am Wochenende gegeben unter dem Motto No King's Day. Ist jetzt der Punkt gekommen, wo mehr und mehr Leute sich wehren in den USA?
Ich glaube schon. Ich glaube ja schon, dass jetzt auch so ein kritischer Punkt überschritten wurde. Und ich denke, dass den Ausschlag haben hier die Abschiebungen gegeben. Einfach oder so diese Bilder, diese brutalen Bilder von maskierten Männern, die Migranten und Migrantinnen in unmarkierte Vans zerren am helllichten Tag, und das hat schon viele Leute. Und dadurch, dass gerade auch in größeren Städten wie L.A. Die meisten Menschen einfach oder so auch direkt betroffen sind. Entweder weil sie in ihrer Familie Migranten, Migrantinnen haben, oder weil sie tagtäglich auf dem Weg zur Arbeit, in der Arbeit und so weiter mit Menschen zu tun haben, die einen prekären Aufenthaltsstatus haben.
Ja, aber ich meine, gleichzeitig gibt es ja aber eine große Menge an Menschen in den USA, die Donald Trump auch dafür gewählt haben. Also vielleicht nicht unbedingt für die Art und Weise, wie er das jetzt umsetzt, seine Migrations- und Abschiebepolitik, aber dafür, dass sie sagen, ja, er hat recht, wenn er sagt, hier sind zu viele Illegale im Land.
Ja, das ist vollkommen richtig. Aber die Frage stellt sich natürlich dann auch so dann auch immer, wie weit gehen die Leute damit mit? Und wenn sie bei die aktuellen Umfragen gucken, dann sehen Sie, dass die Meinung doch sehr gespalten ist. Natürlich, wenn man die Menschen fragt, wollen Sie, dass Straftäter, Straftäterinnen abgeschoben werden, dann würden die meisten Leute, eine große Mehrheit, sagen ja. Wollen Sie, dass hart arbeitende, steuerzahlende Menschen abgeschoben werden, dann, glaube ich, sind keine Mehrheiten mehr zu machen. Und wenn man die Leute fragt, wollen Sie, dass Ihre Nachbarn abgeschoben werden, dann würden die meisten oder so natürlich ganz klar mit Nein votieren.
Herr Kinchev, Militärparade haben wir gesehen am Samstag. Ein demokratischer Senator, der unter Zwang aus der Pressekonferenz einer Ministerin geführt wird. Es gibt brutales Vorgehen gegen vermeintlich illegale Migranten. Ist Gewalt alltäglich geworden in der Politik unter einem US-Präsident Trump?
Naja, in der Geschichte der USA spielte Gewalt natürlich schon immer eine sehr, sehr große Rolle. Und ich glaube, da sollte man jetzt vielleicht auch nicht zu sehr in die Falle treten, dass man das jetzt alles oder so ungesehen und noch nie da gewesen war. Aber was sich tatsächlich verschärft hat, ist tatsächlich die politische Polarisierung und auch die Rhetorik Trumps und seiner Regierung, die wirklich oder so, dass die Stimmung auch anheizt und beispielsweise die Darstellung oder so von illegalen Migranten und Migrantinnen als Feind im Inneren und als
ja, und ohne Rücksicht auf Verluste.
Rücksicht auf Verluste. Und das, glaube ich, trägt schon dazu bei, dass einfach die Gewaltbereitschaft gestiegen ist. Erstens mal von der Regierung selber im Vorgehen und gleichzeitig oder so sich das auch politisch fortsetzt innerhalb der Gesellschaft. Wobei wir natürlich sagen müssen, dass die Proteste weitgehend sehr, sehr friedlich waren.
Sagt Markus Kinchev. Er ist Professor am John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien an der FU Berlin. Herr Kinchev, vielen Dank für das Gespräch heute Morgen.
Dankeschön, sehr gerne.
7:11, die Zeit. Jedes vierte Kind in Berlin kann nicht schwimmen. Das ist eine alarmierende Statistik. Dabei steht Schwimmen spätestens in der 3. Klasse auf dem Lehrplan der Schulen. An manchen wird deswegen auch in der 2. Klasse freiwilliger Schwimmunterricht angeboten. Die Kinder werden dann mit extra Schulbussen zur Schwimmhalle gefahren, bezahlt von den Bezirken. Dem Bezirk Pankow ist das aber zu teuer. Er muss wegen der Kürzungen im Haushalt sparen und spart sich die Busse. Sehr zum Unmut einiger Eltern. Unsere Reporterin Marie Steffens hat mit denen gesprochen.
Jennifer Sudholz' Tochter ist 8 Jahre alt und liebt Schwimmen. Als Zweitklässlerin nimmt sie gerade am freiwilligen Schwimmunterricht der Schule teil. Bisher fährt sie dafür von ihrer Schule am Senefelder Platz mit einem Schwimmbus zum Velodrom. Das Schwimmen dauert 2 Stunden. Mit Anfahrt und Anziehen bleiben davon effektiv 30 Minuten im Wasser. Nicht viel, findet ihre Mutter Jennifer Sudholz. Und sie befürchtet, dass es im nächsten Jahr sogar noch weniger wird. Denn dann sollen die Schüler mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Schwimmen fahren.
Dann wird es signifikant länger dauern. Also am Ende wird entweder die Schwimmzeit reduziert für die Kinder. Vielleicht sind es dann nur noch 20 Minuten Schwimmen. Dann ist natürlich die Frage, lohnt sich da der ganze Aufwand überhaupt noch?
Jennifer Sudholz setzt sich nun als Elternvertreterin dafür ein, dass die Schwimmbusse erhalten bleiben. Zumal es laut Jennifer Sudholz auch für die Lehrkräfte eine Riesenaufgabe ist, mit rund 60 Kindern Bus oder Tram zu fahren. Zusätzliches Personal ist nicht in Sicht. Die Schule am Senefelder Platz hat deshalb gerade entschieden, den Schwimmunterricht für die 2. Klasse einzustellen, damit genug Lehrkräfte die 3. Klasse betreuen können. Eine ähnliche Entwicklung fürchten auch Eltern an der Schule am Hamburger Platz in Weißensee.
Es ist eine Riesenverantwortung für die Erzieher und die Lehrer da, alle Kinder gut zu betreuen und für Sicherheit zu sorgen, dass die alle gut in die Bahn kommen und so weiter.
Für andere Eltern ist das kein Problem.
Ich sehe das große Problem bei den Schulbussen noch nicht und finde es nicht besonders problematisch, dass die Kinder mit öffentlichen Verkehrsmitteln mit allen anderen gemeinsam zum Schwimmunterricht fahren.
Zumal die Schwimmbusse für Kinder mit einem Fußweg von mehr als 2 Kilometern zur Schwimmhalle und von über 30 Minuten Fahrzeit oder mehr als einem Umstieg erhalten bleiben. Das betrifft laut dem zuständigen Schulstadtrat Jörn Pasternak 13 von 48 Schulen in Pankow. Der CDU-Politiker kann die Perspektive der Eltern trotzdem nachvollziehen. Aber der Bezirk muss im Bereich Schule und Sport in den nächsten Jahren 700.000 Euro einsparen.
In der Summe gehen wir derzeit von einer Einsparhöhe von grob 400.000 Euro aus, die sozusagen die Beförderung der Schüler mit den Schwimmbussen betrifft. Wir hätten auch darüber nachdenken können, Jugendverkehrsschulen zu reduzieren. Wäre auch eine Option gewesen, die ich aber nicht für zielführend halte.
Dass nun weniger Schwimmbusse fahren, betrifft allerdings nicht nur die Schulen, sondern auch die Busunternehmen. Sie hätten enorme finanzielle Einbußen, so Thomas Bremer von EVA-Bus. Er hat dem Bezirksamt deshalb angeboten, die Preise für den Transport um 30% zu reduzieren. Elternvertreterin Jennifer Sudholz hofft, dass sich eine Lösung findet und so viele Kinder wie möglich in Pankow schwimmen lernen können.
Das ist der Bericht unserer Reporterin Marie Steffens. 7.14 Uhr ist es, hier ist der RBB 24 Inforadio Verkehrsservice mit einer Gefahrenmeldung. Vorsicht auf der A13 Berlin Richtung Dresden zwischen Ruhland und Ortrand steht ein defektes Fahrzeug auf der Standspur und es liegen Reifenteile auf der Fahrbahn.
RBB 24 Inforadio Sport.
Es war eine fantastische Saison für die Füchse Berlin, die Handballer. Der krönende Abschluss ist ihnen aber verwehrt geblieben. Nach dem Gewinn der Meisterschaft am vergangenen Wochenende hat es gestern Abend zum zweiten Triumph nicht gereicht. In der Champions League im Finale gegen Bundesliga-Konkurrenten Magdeburg gab es für die Füchse eine 26:32 Niederlage. Darüber will ich reden mit Lars Becker aus unserer Sportredaktion. Guten Morgen, Lars.
Guten Morgen.
26:32, das ist recht deutlich. Warum haben die Berliner so klar verloren?
Ja, die Füchse haben es nicht geschafft, ihren gefürchteten Tempohandball im Finale durchzubringen. Magdeburg war bestens darauf eingestellt, hat im Rückzug die richtigen Mittel gefunden, das schnelle Spiel zu verhindern, zumindest einzuschränken. Und die Füchse haben in Abwehr und Angriff insgesamt zu viele Fehler gemacht. Ausgeglichene Anfangsphase, dann hat sich Magdeburg absetzen können. 4 Tore Rückstand für die Füchse zur Pause. Näher als bis auf 3 Tore sind sie nicht mehr rangekommen. Auch der Superstar Matthias Gitzel hat erstaunlich viele Gelegenheiten vergeben und eine Viertelstunde vor Schluss hat sich dann endgültig abgezeichnet, dass sich Magdeburg im direkten Duell für den Verlust des Meistertitels revanchieren würde. Füchse-Geschäftsführer Bob Hanning.
Bei uns war es so, dass du schon merkst, wenn du gerade eine Woche davor Deutscher Meister geworden bist, dass es eben nicht so einfach ist, emotional nochmal so einen Höhepunkt zu machen, wenn du es auch nicht gewöhnt bist, auf dem ganz, ganz großen Niveau dann auch dauerhaft zu spielen. Und einzelne Spieler haben ihre Leistungen nicht gebracht. Wenn man den an dem Tor denkt, Lasse Andersen hat viele Bälle verworfen, Matthias Gitzel war nicht so präsent. Wir haben den Mittelblock nicht so gestanden gekriegt, wie du es brauchst. Das alleine sind schon viele Gründe. Und wenn du dann siehst, dass wir noch 5 Freibälle vom Kreis verworfen haben, ist es irgendwann zu viel, ein solches Finale zu gewinnen.
3. Champions-League-Titel für die wirklich überragenden Magdeburger. Die Füchse sind in ihrem ersten Anlauf gescheitert.
Tja, dabei galten die Füchse als leichter Favorit, gerade nach dem deutlichen Erfolg im Halbfinale gegen Nantes.
Ja, das stimmt vor allem, weil die Berliner in diesem Halbfinale bereits nach 9 Minuten Matthias Gitzel durch eine umstrittene rote Karte verloren hatten. Er war ausgerutscht, hatte einen Gegner dabei erwischt. Dann hat es die Mannschaft trotzdem ohne ihren Superstar geschafft, das Spiel klar zu gewinnen, weil die beiden von Hanning gerade angesprochenen Keeper Milosavic und Lasse Ludwig im Angriff überragend gespielt haben, die gesamte Mannschaft Verantwortung übernommen hat und diese unerwartete Herausforderung so angenommen und bewältigt hat, Sportdirektor Stefan Kretschmer.
Wie die Mannschaft das dann gelöst hat, in welcher Art und Weise jeder, der Verantwortung übernommen hat, hat abgeliefert heute, das war schon stark. Ich habe auch keinen Zweifel in den Gesichtern gesehen bei der roten Karte.
Magdeburg hatte anschließend gespielt, musste im Halbfinale gegen Titelverteidiger Barcelona bis zur Schlusssirene um den knappen Sieg kämpfen. Aber sie haben den Erfolg im Finale mehr gewollt und sie wollten eben diese entgangene Meisterschaft korrigieren. Es ist ihnen gelungen.
Die Meisterschaft haben die Füchse geholt dieses Jahr in der Liga. Im Finale, wie gehört, in der Champions League waren sie nur 2. Sieger. Was bleibt für die Füchse als Fazit der Saison?
Es bleibt eine überragende Saison. Der 1. Meistertitel der Vereinsgeschichte, Champions League-Finale erreicht. Vor 20 Jahren hat Bob Hanning bei den Füchsen angefangen, hat das Team in die Bundesliga dann zu diversen Titeln geführt. Jetzt der vorläufige Höhepunkt. Um 9.15 Uhr ist der Macher hier bei uns im Programm live im Gespräch.
Vielen Dank. Lars Becker war das aus unserer Sportredaktion.
Werbung. SSV bei Hellweg. Bis zu 50% Rabatt auf über 2000 Artikel. Zum Beispiel auf Gartenmöbel, Gartengeräte, Grills und Pools. Super Gutes, super günstig. Nur in teilnehmenden Märkten und online. Solange der Vorrat reicht. Alle Informationen auf hellweg.de. Hellweg, die Profibaumärkte. RBB 24 Inforadio Verkehrsservice
mit Kerstin Reinsch.
Vorsicht bitte auf der A13 Berlin Richtung Dresden. Zwischen Ruhland und Ortrand steht ein defektes Fahrzeug auf der Standspur und hier liegen Reifenteile auf der Fahrbahn. A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikafelland. Zwischen Pötzern Nord und Spandau steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin. A113 Stadt auswärts. Zwischen Stubenrauchstraße und Tunnel Rudower Höhe ist an einer Baustelle nur die rechte Spur frei. Die Arbeiten dauern bis Freitag. Und A113 Stadt einwärts. Zwischen Flughafen Berlin-Brandenburg und Adlershof etwa 10 Minuten Stau statt einwärts. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Lichtenrade, Lichtenrader Damm. Zwischen Großzietener Straße und Fehlingstraße ist an einer Baustelle nur eine Spur pro Richtung frei. Zur Berliner U-Bahn. Die U1 entfällt bis Ende des Monats zwischen Gleis Dreieck und Wittenbergplatz und die U3 zwischen Gleis Dreieck und Neulendorfplatz. Sie können auf die U2 ausweichen. Der Bahnhof Kurfürstendamm bleibt geschlossen. RBB 24 Inforadio, auch für unterwegs mit unserer App.
7.20 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Die Polizeidirektion in Teheran und das iranische Ölministerium waren unter anderem Ziele israelischer Luftschläge am Wochenende. Viele Menschen versuchen, die Hauptstadt zu verlassen. Mehr gleich von unserem Korrespondenten in einem Live-Bericht. Jetzt erstmal die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind iranische Raketen am frühen Morgen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Aus Tel Aviv Bettina Meyer.
Bilder zeigen, wie die unteren Etagen eines mehr als 20-stöckigen Hochhauses in Flammen stehen. Rettungskräfte müssen eingeschlossene Menschen aus dem Haus bergen. Auch im Norden des Landes soll es Verletzte geben. Bislang ist von Dutzenden Menschen die Rede, die behandelt werden. Auch Drohnen waren an dem Angriff aus dem Iran beteiligt, die Israel vor allem aus dem Norden und Süden angriffen. Auch die israelische Armee flog in der Nacht weiter Luftangriffe im Iran. Ziele sollen ein Munitionslager unter der Erde in der Nähe der Atomanlage Fordow gewesen sein, sowie erneut auch die Atomanlage Natanz.
Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota Walz bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren am Samstag in ihrem Wohnhaus getötet worden. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff wurde ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt. Der Täter flüchtete. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. In einem Fahrzeug des Mannes wurde eine Liste mit den Namen von Dutzenden Demokraten aus Minnesota entdeckt. Brandenburgs Innenminister Wilker hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Dabei hatten Vermummte gestern Teilnehmer attackiert, die zum Teil der queeren Community angehören. 2 von ihnen wurden leicht verletzt, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Wilke sagte, es gehe darum, Freiheit und Demokratie zu verteidigen.
Dieses Land besteht auch auf den Füßen, dass wir das Recht haben auf Meinungsäußerung und Demonstrationen und Versammlungen. Und wenn man das nicht mehr gefahrlos machen kann, dann geht es uns alle an. Das heißt, dieser Angriff dort war nicht einfach nur ein Angriff auf eine Veranstaltung, sondern ein Angriff auf die Art unseres Zusammenlebens und deswegen auch etwas, was wir allesamt auch, wo wir uns gegen zur Wehr setzen müssen, was wir so nicht akzeptieren dürfen.
Brandenburgs Innenminister René Wilke, parteilos. Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Ab 10 Uhr wird der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Das hat die Verkehrsverwaltung mitgeteilt. Grund sind planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Die seien regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus Berlin Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren. In Spanien haben gestern wieder tausende Menschen gegen den Massentourismus protestiert. Demonstrationen gab es in Barcelona, Andalusien, dem Baskenland und auf den Balearen. Spanien-Korrespondentin Julia Macher.
Die größte Kundgebung gab es mit etwa 8000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf Mallorca. Dort stand ebenso wie im baskischen San Sebastian vor allem die Wohnungsnot im Zentrum. Für viele Inselbewohner ist eine Mietwohnung im Stadtzentrum inzwischen unerschwinglich. Als ein wichtiger Preistreiber gilt das Geschäft mit Ferienapartments über Plattformen wie Airbnb. In Barcelona richtete sich der Ärger auch gegen die geplante Erweiterung des Flughafens. Sie soll ab 2033 jährlich 15 Millionen zusätzliche Besucher in Stadt und Region holen.
Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Magdeburg 26-32. Bei der Fußball-Europameisterschaft der U21 in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4:2 gewonnen. Damit steht die deutsche U21-Nationalmannschaft vorzeitig im EM-Viertelfinale. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Am Morgen noch letzter Regen möglich, dahinter verbreitet trocken mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken bei 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Buch 16 und in Tempelhof 17 Grad, in Pritzwerk 14 und in Spreenhagen 17 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und wieder wärmer mit 24 bis 27 Grad. Die Zeit 7.25 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter für Sie im Studio Christoph Kober, schönen guten Morgen. Tja, wohin? Zumindest raus aus der Hauptstadt. Das sagen sich derzeit viele Menschen in Teheran, im Iran. Angesichts der israelischen Angriffe auf den Iran haben am Wochenende viele Menschen versucht, die Stadt zu verlassen. Es gab lange Staus auf den Straßen. In den Morgenstunden hat es wieder Angriffe von israelischer Seite gegeben. Vorher hatte auch der Iran wieder israelisches Staatsgebiet beschossen. Benjamin Weber ist unser Korrespondent für den Iran mit Sitz in Istanbul. Guten Morgen, Herr Weber.
Guten Morgen.
Wie sehr ist der Iran, wie sehr ist das Atomprogramm des Landes getroffen durch die israelischen Angriffe vom Wochenende?
Also ich würde sagen, der Iran grundsätzlich, die iranische Führung ist schon stark getroffen von diesen Angriffen. Also wir haben ja wirklich jetzt mittlerweile sehr, sehr viele Tote, hohe Offizielle zu verzeichnen oder der Iran hat die zu verzeichnen. Zum Beispiel jetzt auch in dieser Nacht der Geheimdienstchef der Revolutionsgarde ist tot. Also da ist sehr viel entscheidendes Personal getötet und natürlich auch viele militärische Anlagen. Allein, dass Israel so mit Kampfjets in den Luftraum eindringen kann, dass die Luftabwehr so geschwächt ist, ist ein deutliches Zeichen. Beim Atomprogramm ist das ein bisschen differenzierter zu betrachten. Die Anlagen sind beide, also Fordo und Natanz, sind beide sehr stark beschossen worden. Gerade Natanz scheint in der oberirdischen Dimension stark zerstört zu sein. Zum Glück, muss man sagen, gibt es keinerlei Berichte darüber, dass Radioaktivität ausgetreten ist bislang. Aber diese Atomanlagen, gerade auch Fordo, die sind ja auch, haben auch einen sehr großen unterirdischen Teil. Und da ist mein Eindruck, die Informationslage ist natürlich dünn, aber mein Eindruck ist, dass das alles noch nicht so wirklich zerstört ist. Es gibt sowieso erhebliche Zweifel auch aus der Wissenschaft daran, an dem Plan überhaupt, mit militärischen Angriffen allein dieses iranische Atomprogramm komplett beenden zu können.
Mehr als 200 Menschen im Iran haben seit Beginn der israelischen Angriffe ihr Leben verloren. Wie geht denn die iranische Führung mit dieser Statistik um?
Die Statistik kommt aus staatsnahen Quellen. Das heißt also, das ist quasi ich würde sagen, in dem Sinne geht die iranische Führung mit der Zahl transparent um. Wichtiger ist eigentlich noch die 90% Zivilisten. Also sie haben gesagt, 90% dieser 220 Toten und über 1300 Verletzten sind eben Zivilisten. Und das wird hier im Iran sozusagen medial auch stark betont, dass entgegen der Ankündigung präziser Schläge aus Israel eben dann doch sehr viel Zivilbevölkerung getroffen ist. Die Zahlen also lassen sich nicht unabhängig überprüfen, aber was wir so gesehen haben in den letzten Tagen und auch gehört haben aus Teheran von unseren Mitarbeitern, die wir dort haben, dass es wirklich sehr viele auch Wohnhäuser sind, die da betroffen worden sind.
Die Menschen im Iran sind Gewalt durch das Regime gewohnt, aber regelmäßige Angriffe mit Raketen, eine Kriegssituation als solche, dürften viele von ihnen noch nicht erlebt haben. Wie reagieren die jetzt?
Die Menschen reagieren mit Angst, mit Panik bisweilen. Gestern gab es ja Evakuierungsaufforderungen aus Israel. Wenn Sie in der Nähe eines Waffendepots leben, dann bitte schnell verlassen Sie die Gegend. Viele wissen gar nicht genau, ob sie in der Nähe eines Waffendepots leben. Gibt auch keine Schutzkeller, keine Bunker. Also das ist alles sehr prekär. Viele Menschen haben jetzt angefangen, die großen Städte zu verlassen, wenn sie es können. Wir haben lange Schlangen an Tankstellen gesehen. Die Straßen sind voll. Man bewegt sich teilweise mit 30 Stundenkilometer vorwärts, weil es halt einfach so voll ist. Also Angst sozusagen. Mit Angst reagieren die Menschen.
Der Iran droht als Reaktion auf diese israelischen Schläge, die Straße von Hormuz zu schließen. Das ist ein wichtiger Seeweg, auf dem auch ein großer Teil der globalen Ölversorgung durchläuft. Wie seriös ist diese Drohung?
Die ist seriös, die ist also von verschiedenen Stellen lanciert worden vor ein, zwei Tagen. Und es geht eben darum, jetzt dann Druck aufzubauen auf zum Beispiel China. China importiert sehr viel Öl aus dem Iran. wirtschaftlichen Druck aufzubauen, dass China sozusagen diplomatische Kanäle benutzt, um Israel davon zu überzeugen, diese Angriffe einzustellen. Die Frage ist, wie praktisch das umsetzbar wäre, ob Israel nicht einfach dann auch diese Schiffe, die die Straße von Hormuz blockieren, ob die dann nicht angegriffen würden. Aber das scheint zumindest eine Idee zu sein, die in der iranischen Führung diskutiert wird. Aber ich habe jetzt noch nicht gesehen, dass das wirklich jetzt in den nächsten Tagen dazu kommt.
Vielen Dank. Live-Informationen waren das von Benjamin Weber, unserem Korrespondenten für den Iran. Und die aktuelle Lage in Israel, die schildert uns gleich unsere Korrespondentin in Tel Aviv in rund einer Viertelstunde. 7.30 Uhr haben wir es jetzt. Zurück nach Deutschland. Wer ist für die Verschwendung von Milliarden Steuergeld bei der Maskenbeschaffung während der Corona-Pandemie verantwortlich? Ein bisher nicht veröffentlichter Bericht des Gesundheitsministeriums kommt zu dem Ergebnis, dass es der frühere Ressortchef Jens Spahn von der CDU selbst war, der da die Verantwortung trägt. Seit Tagen fordert die Opposition im Bundestag, dass der gesamte Bericht veröffentlicht wird. WDR, NDR und Süddeutsche Zeitung kennen zumindest Teile des Texts. Informationen dazu jetzt von unserer Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen.
Jens Spahn sieht sich gerne als Krisenmanager, der in der Corona-Pandemie lediglich das gemacht hat, was nötig war.
Masken waren weltweit nicht zu kriegen. Es war Wild West und wir haben alles getan, um möglichst schnell an Masken zu kommen, um Pflegekräfte, Ärzte zu schützen.
Doch der Bericht der Sonderermittlerin zeichnet ein anderes Bild. Er zeigt, wie sehr das Gesundheitsministerium unter dem damaligen Gesundheitsminister dazu beigetragen hat, dass Milliarden an Steuergeld verschwendet wurden. Wörtlich heißt es im Bericht, der WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt:
Fehlendes ökonomisches Verständnis und politischer Ehrgeiz können aber, wie in diesem Fall, dazu führen, dass nicht als Team Staat, sondern als Team Ich gehandelt wird.
War es wirklich nötig, dass sich Spahn persönlich um die Masken kümmern wollte? Für ihn ist die Antwort klar.
Das Problem war damals, dass die Beschaffungsämter des Bundes im Innen-, im Verteidigungsministerium einfach keine Masken rangeschafft haben auf dem herkömmlichen Weg.
Die Grünen-Politikerin Paula Pichotta sieht das anders. Sie bemüht sich seit Jahren um Aufklärung im Maskenchaos.
Wir haben keine Hinweise dafür, dass das stimmt. Ich glaube eher, dass Jens Spahn auch an der Stelle die Unwahrheit sagt. Das Innenministerium, das Verteidigungsministerium sind die Beschaffungsspezialisten des Bundes und sie waren damals schon sehr weit fortgeschritten in ihrer Vorbereitung der Maskenbeschaffung und Logistik.
Rückblick. Im Frühjahr 2020 versuchen sich die meisten noch mit selbstgenähten Stoffmasken oder Tüchern vor dem Coronavirus zu schützen. Deutschland ist schlecht vorbereitet auf eine Pandemie. In Krankenhäusern und Pflegeheimen wird die Schutzausrüstung knapp. Unbestritten eine Ausnahmesituation, in der Spahn Warnungen aus anderen Ministerien, die eigentlich für Logistik und Beschaffung zuständig sind, ignoriert. Er handelt auch gegen den Rat der Fachleute in seinem eigenen Ministerium. Im Bericht der Sonderermittlerin, die selbst SPD-Mitglied ist, heißt es dazu:
So begann das Drama in Milliardenhöhe mit der Entscheidung des damaligen Gesundheitsministers, nachweislich gegen den Rat seiner Fachabteilungsleitungen, sich fachfremd und ohne Arbeitsmuskel mit Milliardensummen auf dem Gebiet der Beschaffung betätigen zu wollen.
Spahn wählt ein besonderes Verfahren, das den Unternehmen einen festen Preis pro Maske garantiert. Den Preis setzt er selbst auf 4,50 Euro pro Stück fest. Das Ministerium wird förmlich überschwemmt mit Lieferzusagen. Das von Spahn beauftragte Logistikunternehmen aus seiner Heimat kann die Menge nicht mehr bewältigen. Spahn hatte dem Münsterländer Unternehmen Fiege den Auftrag erteilt. Laut Bericht der Sonderermittlerin gegen Einwände aus dem Innenministerium. Insgesamt kauft er über unterschiedliche Wege Masken im Wert von knapp 6 Milliarden Euro, von denen am Ende ein Großteil ungenutzt vernichtet wurde. Jens Spahn ist inzwischen Fraktionsvorsitzender der Union. Er verteidigt sich, sagt, er kenne den Bericht nicht und sei von der Sonderermittlerin nie befragt worden. Bisher hält die Bundesregierung den brisanten Untersuchungsbericht weiter unter Verschluss. Das Bild des Krisenmanagers Spahn hat deutliche Kratzer bekommen.
Das ist der Bericht von Hauptstadtkorrespondentin Birte Sönnigsen. 7.34 Uhr.
RBB 24 Inforadio Wirtschaft.
Der Angriff Israels auf den Iran, für manche scheint das weit weg zu sein. Die finanziellen Folgen spüren wir aber unmittelbar bei den Energiepreisen. Denn der Iran ist ein wichtiger Exporteur für Gas und Öl. Johannes Frevel aus unserer Wirtschaftsredaktion hat sich die Reaktionen angeschaut. Johannes, wie sehen die aus an den Energiemärkten?
Ja, sprechen wir erstmal über Gas. Also was kostet eine Megawattstunde Erdgas? Gehandelt wird die beispielsweise an der Europäischen Energiebörse, also EEX. Und da sehen wir für unser Versorgungsgebiet in Deutschland bei Gasmengen zur Lieferung am nächsten Tag seit den gegenseitigen Angriffen Israels und des Irans einen Anstieg von 35,60 Euro auf 38,15 Euro. Das Krisenbarometer, das schlägt ebenfalls bei Gaskäufen aus, die erst in einigen Wochen, Monaten oder gar in den nächsten Jahren geliefert werden. Also beispielsweise für Gaslieferungen für 2026, da ist der Preis je Megawattstunde von etwa 36 auf 39 Euro gestiegen. Übrigens sehen wir diese Preissteigerung bis 2029. Also das dürfte bei uns die Inflation wieder ankurbeln.
Und was heißt das dann für den nächsten Winter?
Naja, Gasspeicherbetreiber, die müssen ja ihre Speicher nach gesetzlichen Vorgaben in mehreren Stufen auffüllen, damit eben ausreichend Gas da ist für den nächsten Winter. Zum 1. Oktober müssen die Speicher zu 80%, zum 1. November dann 90% voll sein. Und interessant ist, wenn man sich die Lieferverträge für die Monate unmittelbar davor ansieht, denn da sehen wir für die Lieferung bis September einen Anstieg um 4 auf 42 Euro. Das ist dann ein Plus von Pi mal Daumen gut 10%, also die Heizkostenabrechnung im nächsten Jahr, die dürfte etwas teurer werden.
Tja, und wenn Gas im Preis nach oben geht, dann macht dieser Trend beim Öl sicher eine ähnliche Reaktion, oder?
Ja, ganz genau. Die Ölsorte Brent, die ist für Europa die wichtigste Ölsorte und da sehen wir in kurzer Zeit einen Anstieg von etwa 61 auf derzeit 75 Dollar je Barrel. Das sind 159 Liter. Im Monatsvergleich ist das ein Plus von gut 15% und Händler sprechen vom größten Preisanstieg seit dem Angriff Russlands auf die Ukraine. Je nachdem, wie sich jetzt der Konflikt zwischen Israel und dem Iran entwickelt, das weiß ja noch keiner, rechnen Händler damit, dass sich der Ölpreis im Extremfall auf bis zu 120 Dollar fast verdoppeln könnte.
Was bedeutet das für Verbraucherinnen und Verbraucher?
Für Gaskunden haben wir ja schon drüber gesprochen, aber wer noch einen leeren Heizöltank vom Winter hat, der spürt die Preisentwicklung natürlich sofort, wenn der Tankwagen kommt. Ende Mai, da gab es Heizöl für 85,60 Euro. Heute sind wir bei 94 Euro je 100 Liter. Ähnlich an der Tankstelle. Im Mai gab es Diesel mit etwas Glück für weniger als 1,50 Euro. Jetzt um die 1,65 Euro. Super Euro 10 kostete vor kurzem noch 1,65 Euro je Liter. Und als ich heute Morgen in der Dämmerung ins Funkhaus gefahren bin, da stand in Potsdam vor der Glienicker Brücke 1,72 Euro an der Tafel. Also Autofahrer zahlen sofort deutlich mehr.
Vielen Dank. Johannes Frevel war das aus unserer Wirtschaftsredaktion. Das Wetter für Berlin und Brandenburg hat heute einen trockenen Wechsel aus mal mehr, mal weniger kompakten Wolken für uns. Die Höchstwerte 21 bis 24 Grad. Derzeit liegen sie zwischen 15 und 17 Grad.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Den hat Kerstin Reinsch.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikarfelland. Zwischen Potsdam Nord und Spandau steht ein defektes Fahrzeug auf der rechten Spur. Stadtverkehr Berlin. Größere Staus stadteinwärts gibt es derzeit auf der A111 ab Saatwinkler Damm. Auf der A113 zwischen Flughafen BER und Adlershof. Auf der A115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanische Allee. Auf der Prenzlauer Promenade und in Spandau auf der Straße am Juliusturm. Sehr voll ist es auch auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf und auf der Spandauer Straße zwischen Falkensee und Spandau, hier in beiden Richtungen. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt. Marienfelde, Großbehrenstraße. An der Daimlerstraße ist in beiden Richtungen die Fahrbahn auf zwei Spuren verengt. Bis Samstag stadtauswärts kann nicht in die Daimlerstraße abgebogen werden. Zur U-Bahn Berlin. Die U1 entfällt bis Ende des Monats zwischen Gleisdreieck und Wittenbergplatz und die U3 zwischen Gleisdreieck und Neulendorfplatz. Sie können auf die U2 ausweichen. Unseren Verkehrsservice gibt es auch in der RBB 24 Inforadio App.
7.39 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober. Schönen guten Morgen. In der Nacht wieder Luftalarm in Israel. Es gibt Explosionen nach Angriffen durch iranische Raketen. Und Israel schlägt seinerseits zurück. Dazu gleich ein Gespräch mit unserer Korrespondentin in Tel Aviv. Vorher die Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Unmittelbar davor hat Israel nach eigenen Angaben wieder Ziele im Iran angegriffen. Im rbb24-Inforadio hat der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Hart gesagt, er setze darauf, dass es wieder zu Verhandlungen über ein Atomabkommen kommt.
Insofern geht es darum, das Atomprogramm zurückzuwerfen und dass jetzt möglicherweise für neue, ernsthaftere Verhandlungen das Fenster offen ist, weil der Iran einsieht, dass er sein Atomprogramm gegen die militärische Macht Israels sowieso nicht zu Ende führen kann. Diese Chance muss jetzt genutzt werden und ich glaube, da wird sich in den nächsten 3 bis 5 Tagen entscheiden, ob es eine Möglichkeit gibt, in diesem Sinne zu deeskalieren.
Der außenpolitische Sprecher der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jürgen Hart. Das Stockholmer Friedensforschungsinstitut SIPRI warnt in seinem aktuellen Bericht vor einem neuen nuklearen Wettrüsten. SIPRI schätzt, dass es derzeit über 12.000 atomare Sprengköpfe gibt. Zu 90% befinden sie sich im Besitz der USA und Russlands. Aus Stockholm, Julia Weschenbach.
Mit Sorge blicken die Friedensforscher darauf, dass der letzte Vertrag über die nukleare Rüstungskontrolle zwischen Russland und den USA Anfang 2026 ausläuft. Es seien keine Bemühungen erkennbar, diesen zu verlängern oder zu ersetzen. Ein neues Wettrüsten könnte mehr Risiken mit sich bringen als früher, warnt der scheidende SIPRI-Direktor Dan Smith. Das liege auch am Einsatz von künstlicher Intelligenz und anderer moderner Technologien. Wenn diese die Entscheidungsfindung beschleunigten, könne leicht ein nuklearer Konflikt entstehen, etwa durch Fehlkommunikation oder Missverständnisse.
Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Dabei hatten vom Montag gestern mehrere Menschen attackiert, die zum Teil der queeren Community angehören. 2 von ihnen wurden leicht verletzt, die Angreifer konnten unerkannt fliehen. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Dagegen werde man sich mit aller Entschiedenheit zur Wehr setzen, so der parteilose Politiker. Auf Autofahrer in Berlin kommen neue Einschränkungen zu. Ab 10 Uhr wird der Tiergartentunnel wegen Bauarbeiten bis Freitag etwa 18 Uhr komplett gesperrt. Matthias Bartsch, RBB 24.
Laut Verkehrsverwaltung handelt es sich um planmäßige Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten. Dies sei regelmäßig notwendig, um die Verkehrssicherheit zu gewährleisten. Die Zufahrt zum Parkhaus vom Hauptbahnhof bleibt über die Clara-Jaschke-Straße weiter möglich. Grundsätzlich wird empfohlen, den Bereich bis Ende der Woche weiträumig zu umfahren.
Nach den tödlichen Schüssen auf eine Politikerin und ihren Ehemann im US-Bundesstaat Minnesota hat die Polizei den mutmaßlichen Täter gefasst. Das hat der Gouverneur von Minnesota Walz bestätigt. Nach Medienberichten handelt es sich um einen 57-Jährigen, der in der Sicherheitsbranche arbeitet. Die demokratische Abgeordnete Hortman und ihr Mann waren am Samstag in ihrem Wohnhaus getötet worden. Bei einem weiteren Schusswaffenangriff wurde ein demokratischer Politiker sowie dessen Ehefrau verletzt. Die Behörden gehen von einem politischen Motiv aus. Im Fahrzeug des Tatverdächtigen wurde eine Liste mit den Namen von Dutzenden Demokraten aus Minnesota entdeckt. In Spanien haben sich gestern wieder tausende Menschen gegen die Auswirkungen des Massentourismus protestiert. Demonstrationen gab es in Barcelona, Andalusien, dem Baskenland und auf den Balearen. Insgesamt haben mehr als 140 Bürgerinitiativen zu den Protesten aufgerufen. Sie kritisieren, dass Wohnungen an Touristen statt an Einheimische vermietet werden. Außerdem überlaste der Massentourismus die städtische Infrastruktur und führe zu Müllproblemen und Wasserknappheit. Die größte Kundgebung gab es auf Mallorca. Die Insel hat knapp 1 Million Einwohner. Im vergangenen Jahr waren dort mehr als 13 Millionen Touristen zu Gast. Die Füchse Berlin haben den ersten Champions-League-Titel der Vereinsgeschichte verpasst. Der deutsche Handballmeister verlor in Köln das Endspiel gegen den Bundesliga-Rivalen Magdeburg 26:32. In der Fußball-Europameisterschaft der U21 in der Slowakei hat Deutschland gegen Tschechien 4:2 gewonnen. Damit steht die deutsche U21-Nationalmannschaft vorzeitig im EM-Viertelfinale. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Der letzte Regen zieht nach Osten ab, dahinter dann verbreitet trocken mit Sonne, aber auch mal dichten Wolken bei 21 bis 24 Grad. Aktuell in Berlin-Spandau-Eiskeller 15 und in Köpenick 17 Grad, in Wittstock-Dosse 14 und in Senftenberg 17 Grad. Morgen dann mehr Sonnenschein als Wolken und es wird wieder etwas wärmer mit 24 bis 27 Grad. Die Zeit 7.45 Uhr.
RBB 24 Inforadio.
Weiter Sie im Studio, Christoph Kober, schönen guten Morgen. Keine Feuerpause, der Beschuss geht weiter. In den frühen Morgenstunden meldet Israel, man habe Ziele im Zentrum des Iran bombardiert. Vorher hatte der Iran erneut Israel mit Raketen beschossen und darüber habe ich vorhin mit unserer Korrespondentin Bettina Meyer in Tel Aviv gesprochen und sie gefragt, was sie über diesen jüngsten Angriff sagen kann. Und auch, das sagt etwas über die Lage am Morgen, über meine Begrüßung mit guten Morgen ist sie kurz gestolpert.
Ich wollte fast sagen, das war gar kein guter Morgen, aber tatsächlich bin ich jetzt seit mehreren Stunden wieder auf den Beinen. Wir sind durch Sirenen wieder geweckt worden. Das hat hier einen sehr, sehr heftigen Gegenangriff aus dem Iran gegeben mit vielen ballistischen Raketen. Es sind auch welche durchgekommen, nicht weit von mir, nicht mal 10 Kilometer hier von mir entfernt eingeschlagen. Ich habe die Geräusche und die Explosionen auch direkt gehört und man wusste schon, dass sich das anders anhört. Da ist dann ein Wohnhaus mit mehr als 20 Stockwerken getroffen worden. Es hat dort also wirklich die unteren Stockwerke weggerissen und es sind bisher 3 Tote. Es gibt aber noch Menschen, die vermisst werden. Es wird dort weiter jetzt gesucht in den frühen Morgenstunden. Es ist auch in einem anderen Stadtteil Vorort von Tel Aviv ist jetzt gerade bekannt geworden, dass ein 80-jähriger Mann dort gestorben ist in den Trümmern eines Hauses. Ein 10-jähriger Junge wurde schwer verletzt und auch im Stadtzentrum von Tel Aviv hat es Einschläge gegeben und auch im Norden, in Haifa, also hier im ganzen Land herrscht Ausnahmezustand und die Menschen werden hier heute auch nicht zur Arbeit gehen. Es wird keine Schule und keine Kita stattfinden und wir werden uns ja alle in der Nähe unserer Bunker aufhalten.
Diese Situation jetzt hat ein Offizieller der israelischen Armee am Freitag, als dieser Großangriff Israels auf den Iran begonnen hat und eben auch die Gegenschläge des Iran ja prognostiziert. Der hat gesagt, es wird dieses Mal mehr Opfer geben in diesem Konflikt mit Iran, als es vorher der Fall war. Wie gehen die Menschen in Israel mit dieser Thematik um?
Ich glaube, jetzt sitzt der Schock erstmal tief und der Schrecken der letzten 3 Tage auf jeden Fall und vor allen Dingen der Nächte, weil die Angriffe hier in der Nacht stattfinden. Ich konnte gestern Abend tatsächlich so eine Rakete am Himmel, so einen richtig glühenden Feuerball sehen und das muss man jetzt erstmal verarbeiten. Die Menschen dürfen sich auch nicht, also es sind keine Versammlungen und Veranstaltungen erlaubt, also momentan kann man auch nicht auf der Straße protestieren gehen. Es gibt im Internet scheinbar Proteste, die per Zoom stattfinden, aber das ist natürlich nicht das Gleiche. Aber es gibt auch Israelis, mit denen ich sprechen konnte, die sagen, dass es gut ist, dass Israel jetzt den Iran angegriffen hat, bevor der weiterhin ballistische Raketen produziert oder vielleicht eine Atombombe baut. Die Angst vor dieser Atommacht Iran, die ist hier im Land, auch in der Bevölkerung, riesengroß. Aber man muss gleichzeitig sagen, die Kriegsmüdigkeit ist auch wahnsinnig groß. Seit 2 Jahren stehen wir ja unter Beschuss. Gleichzeitig kämpft Israel auch im Gazastreifen weiter und viele Menschen wünschen sich einfach irgendwann auch eine diplomatische Lösung.
Israels Armee hat nach eigener Auskunft noch eine umfangreiche Liste von möglichen Zielen im Iran. Müssen wir uns da auf einen langen Konflikt einstellen?
Das hat jedenfalls hier auch die Regierungsspitze noch mal betont. Auch gestern, als Netanyahu hier auf einem Trümmerhaufen in Tel Aviv gestiegen ist, um dort mal sein Gesicht zu zeigen und auch zu sagen, weiterhin zu drohen, dem Iran zu drohen. Und die Armee hat auch gesagt, wir werden hier weitere schwierige Tage haben und die Angriffe dürften noch zunehmen.
Der Premierminister Benjamin Netanyahu hat am Wochenende gesagt, Israel habe auch den iranischen Geheimdienstchef und dessen Stellvertreter getötet. Wissen Sie eigentlich wie? Also geschieht das durch Bombardements oder andere Geheimdienstaktionen?
Natürlich lässt man sich da nicht so richtig in die Karten gucken, ist ja auch klar. Also ganz so will man das nicht verraten. Aber wir hören natürlich, und das sagt die Armee, es ist zum einen jetzt der Himmel über Teheran frei. Das heißt, die Kampfjets sind dort auch am helllichten Tag im Einsatz und greifen da Ziele an. Das wissen wir aus dem Gazastreifen, dass man sehr gut scheinbar auch weiß, wo sich diese Menschen, diese Führungskräfte auch verstecken. Und die kann man auch dann, so wissen wir es aus Gaza, sehr gezielt angreifen mit Raketen. Da kann man teilweise, wird da in einzelne Wohnungen reingeschossen. Aber wir wissen auch aus der ersten Angriffswelle, dass sich Mossad-Agenten im Land befinden. Wie es jetzt genau bei diesem Fall war, das kann man jetzt noch nicht sagen, aber das wird vielleicht später bekannt werden.
Das sagt unsere Korrespondentin Bettina Meyer aus Tel Aviv. Und der CDU-Außenpolitiker Jürgen Hart sagt, in den kommenden Tagen könnte es Verhandlungen über ein Ende der Gewalt zwischen Israel und dem Iran geben. Was ihm da Hoffnung macht, das erklärt er mir im Gespräch. Das Interview mit ihm können Sie in rund einer Viertelstunde um kurz nach 8 hören. 7.49 Uhr haben wir es jetzt. Eigentlich wollten Menschen gestern in Bad Freienwalde im Landkreis Märkisch-Oderland einfach nur friedlich feiern. Auch der Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt. Sollte es Musik geben und Mitmachangebote für Kinder. Doch noch bevor es richtig losgegangen ist, wurden die Menschen von mehreren Vermummten angegriffen. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Redakteur Hans Gerbot. Hans, was genau ist passiert?
Die Veranstaltung wurde gerade noch aufgebaut. Da haben auf einmal 10 bis 15 Vermummte das Fest gestürmt, teilweise wohl mit Holzlatten und anderen Schlagwaffen ausgestattet und sind auf die Menschen dort losgegangen. Das kam völlig aus dem Nichts, total überraschend. Das hat uns ein Besucher der Veranstaltung gesagt, der sich den Angreifern entgegengestellt hat und dann selbst geschlagen wurde.
Ich habe sowas noch nie erlebt im Live. Hier schockiert es mich kurz, meine Frau und sind auch Kinder mit dabei. Ich kann damit ab, aber sind da Familien, Frauen und Kinder, die es trifft, das ist viel schlimmer.
Und Zeugen vor Ort beschreiben die Täter als männlich, jung, durchtrainiert. Das passt auch zu einem Video in den sozialen Medien. Da kann man einen der Angreifer sehen, dunkel gekleidet, sportliche Statur, schwarz-weiße Sturmhaube. Und er versetzt jemanden einen Faustschlag und rennt anschließend weg, auch weil mehrere Menschen eingreifen und versuchen, ihn zu stoppen.
Was weiß man über die Hintergründe dieses Vorgehens?
Noch nichts Genaues, weil die Täter auch alle unerkannt fliehen konnten und die erste Fahndung der Polizei keine Ergebnisse gebracht hat. Aber es liegt natürlich nahe, dass die Angreifer aus der rechtsextremen Szene kommen. Der Titel der Veranstaltung war Bad Freienwalde ist bunt. Es sollte eine Drag Queen auftreten. Eine Schülerinitiative wollte auf queeres Leben aufmerksam machen. Es sollte um die Situation von Flüchtlingen gehen. Also da liegt die Vermutung nahe, dass Rechtsextreme diese Veranstaltung verhindern wollten. Und eine Veranstalterin des Fests hat uns auch schon von einer aggressiven Stimmung im Vorfeld berichtet.
Wir haben hier eine rechte, aggressive Grundstimmung in der Stadt. Zum Beispiel wurden ein Großteil unserer Plakate entfernt. Und ja, also Menschen, die queer sind, die aus anderen Ländern kommen, die anders aussehen, die links denken und auch handeln, werden hier angegriffen und müssen um ihre Gesundheit und ihr Leben fürchten.
In einem Statement der Veranstalter, das man online jetzt schon finden kann, sprechen sie auch von einem rechtsextremen Angriff. Bestätigt ist das, wie gesagt, von der Polizei noch nicht, aber die Ermittlungen werden vom Staatsschutz geführt. Und das zeigt zumindest, dass die Ermittler auf jeden Fall von einer politisch motivierten Tat ausgehen.
Welche Reaktionen gibt es darauf, auf diese Tat?
Noch am selben Tag ist der neue Brandenburger Innenminister René Wilke zu dem Ort des Geschehens gefahren, hat dort mit den Veranstaltern und Besuchern gesprochen und anschließend sehr deutlich gemacht, dass man ganz entschlossen gegen solche Taten vorgehen werde. Die Veranstalter selbst haben gesagt, dass sie sich davon nicht einschüchtern lassen wollen. Haben sie auch nicht, denn das Fest hat dann trotz des Überfalls noch stattgefunden.
Vielen Dank. Hans Gerbot war das, unser Redakteur, über den Angriff auf ein Fest in Bad Freienwalde gestern. Jetzt haben wir es 7.52 Uhr, 8 Minuten vor 8. Nach Berlin zu einem Kriminalfall, ebenfalls mit mutmaßlich rechtsextremem Hintergrund. Versuchter Mord aus Ausländerhass, das ist der Vorwurf, über den ab heute vor dem Berliner Landgericht verhandelt wird. Angeklagt ist ein 35-jähriger Russe. Er soll versucht haben, seinen Nachbarn zu töten, indem er dessen Wohnung in Brand gesteckt hat. Motiv laut Staatsanwaltschaft eine nationalsozialistische Gesinnung. Unser Gerichtsreporter Ulf Morling über den Fall.
Einen 25-Liter-Kanister soll der Angeklagte am Tattag mit Benzin gefüllt haben an einer Tankstelle in Hohenschönhausen. Dann soll er in das 11. Stockwerk seines Wohnhauses gefahren sein und einige Liter des Benzins vor der Tür des Nachbarn ausgekippt haben. Das Benzin soll durch die Wohnungstür auch auf den Bodenbelag geflossen sein. Doch laut Staatsanwaltschaft hatte der Angeklagte sein Feuerzeug vergessen. Ein Stockwerk tiefer in seiner Wohnung soll Dimitri P. ein Feuerzeug geholt haben, doch als er zum Tatort wiederkam, hatte laut Ermittlern eine aufmerksame Nachbarin bereits die Polizei alarmiert, die den 35-Jährigen festnahm. Gerichtssprecherin Lisa Jani.
Die Anklage geht davon aus, dass, wenn es dem Angeklagten tatsächlich gelungen wäre, entsprechend seines Tatplanes das Benzin in Brand zu setzen, dass es dann zu einer schweren Explosion gekommen wäre, bei dem nicht nur die Wohnung in Mitleidenschaft gezogen worden wäre, sondern eben auch die beiden in der Wohnung aufhältlichen Personen zu Schaden gekommen wären.
In den weiteren Ermittlungen soll der wegen versuchten Mordes, versuchter Brandstiftung und Sachbeschädigung Angeklagte selbst geäußert haben, dass er Anhänger der nationalsozialistischen Ideologie sei und Ausländer hasse. 5 Prozesstage sind geplant, Urteil voraussichtlich Anfang Juli.
Informationen waren das von Ulf Morling. 7.54 Uhr.
RBB 24 Inforadio Kultur.
Odysseus. Der Name sagt dem einen oder der anderen bestimmt etwas. Oder auch sein Freund Achill, der Held des Trojanischen Krieges. Aber Ajax, wer war Ajax nochmal? Ajax war ein fast genauso heldenhafter Krieger wie Achill, aber eben nur fast. Die ewige Nummer zwei. Und wie das ist, die ewige Nummer zwei zu sein, darüber hat der Regisseur Christopher Rüping mit seinem Team ein Stück geschrieben, das am Wochenende zu Gast war bei den AutorInnen-Theatertagen am Deutschen Theater in Berlin mit dem durchaus erklärungsbedürftigen Titel Ajax und der Schwan der Scham. Heieiei, Barbara Behrendt hat das gesehen, unsere Kritikerin. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Was ist das für eine Geschichte mit diesem Ajax und der Scham?
Naja, Ajax ist der Kämpfer im Trojanischen Krieg, der miterlebt, wie der Held Achill in der Schlacht getötet wird. Und unter dem Einsatz seines Lebens birgt er dann Achills Leiche mitsamt der Heldenrüstung und meint, dass ihm diese Rüstung als Ehrung zusteht. Sie wird aber Odysseus zugesprochen. Und darüber ist Ajax so in Rage, dass er Amok läuft, aber in seinem Wahn dann eine Schafherde für Odysseus und seine Männer hält und die stattdessen abschlachtet. Und als er zu sich kommt, ist er so beschämt, dass er sich in sein Schwert stürzt. Und Christopher Rüping, der stellt jetzt aber dieses ganze Konstrukt von Scham und Selbstmord in Frage.
Heißt das, das Stück wird ganz anders gespielt?
Es werden nur Schlüsselszenen gespielt zumindest. Rüping nimmt antike Stoffe ja oft zum Absprung, um über die Gegenwart nachzudenken. Und so ist es hier auch. Maja Beckmann spielt Ajax als lustige, aber unglaublich anstrengende Rampensau, die sich als ewige Zweite immer meint, beweisen zu müssen. Und sie erzählt dann auch groß und breit an der Rampe, wie sehr sie sich hochgekämpft hat in ihrem Leben. Noch nicht mal Abitur hätte sie gemacht und so weit ist sie gekommen. Also ist ganz nah an uns auch dran. Und nach ihrem Blutbad, das sie hier an Odysseus anrichtet, indem sie ihm literweise rote Farbe überschüttet und ihn wie so einen lebendigen Pinsel über eine Leinwand am Boden zieht, nach dieser Gewalttat ist sie zwar unsicher, aber sie schämt sich nicht und weigert sich, sich von einem großen Sprungturm in den Tod zu stürzen. Und das macht Odysseus und die Götter fast wahnsinnig.
Okay, und wie kommt jetzt die Scham des Schwans, aus dem wir einen Titel gehört haben, ins Spiel?
Ja, das ist wieder eine ganz eigene Geschichte. In der Mitte des Abends tritt nämlich eine Frau auf, die sich als Ajax-Double ins Schwert stürzen soll, weil Ajax ja nicht will. Im letzten Moment weigert aber auch sie sich und stellt sich als Sarah Lane vor. Die Ballerina, die im Hollywood-Film Black Swan die Schwanensee-Szenen von Natalie Portman getanzt hat, wofür Portman dann den Oscar bekommen hat, weil viele meinten, sie hätte das wirklich getanzt. Dabei wurde nur ihr Kopf auf den Körper von Sarah Lane montiert. Und auch diese Frau ist die ewige Zweitbesetzung und möchte es nicht mehr sein. Und Ajax und sie solidarisieren sich dann gegen Odysseus.
Das klingt nach vielen Themen für einen einzigen Theaterabend.
Ja, und dann wird auf der Leinwand auch noch das Gesicht von Natalie Portman auf das der Schauspielerin montiert. Da geht's dann quasi auch noch um KI und Technikkritik, alles interessante Fragen. Aber um das, was in der Figur Ajax eigentlich steckt, also dieses hochkomplexe psychologisch-soziologische Phänomen der Scham, das wird am allerwenigsten studiert. Das ist schon unterhaltsam, weil das Ensemble das so schön in die Alltagssprache holt und mit dem Publikum agiert. Aber inhaltlich finde ich es doch völlig zerfasert. Ich habe schon viele Arbeiten von Christopher Rüping gesehen. Das ist jetzt wirklich eine seiner Schwächeren. Da sollte man sich am DT lieber einfach das Ende der Welt oder Gier von ihm anschauen.
Vielen Dank. Barbara Behrendt war das, unsere Kritikerin über Ajax und der Schwan der Scham von Christopher Rüping. Die AutorInnen-Theatertage am Deutschen Theater in Berlin laufen noch bis zum 21. Juni.
RBB 24 Inforadio Verkehrsservice.
Kerstin Reinsch, bitte.
A10 westlicher Berliner Ring Richtung Dreikarfenland. Zwischen Großkreuz und Leest gibt es Stau an einer Baustelle, etwa 20 Minuten Verzögerung. Stadtverkehr Berlin. Größere Staus statt einwärts gibt es derzeit auf der 111 ab Saatwinkler Damm. Dann auf der 113 zwischen Flughafen BER und Adlershof. Auf der 115 zwischen Potsdam-Babelsberg und Spanischer Allee. Auf der Prenzlauer Promenade und in Spandau auf der Straße am Juliusturm. Sehr voll ist es auch auf dem Stadtring Richtung Wedding ab Schmargendorf und auf der Spandauer Straße zwischen Falkensee und Spandau. Der Tiergartentunnel ist wegen Wartungsarbeiten bis Freitagabend gesperrt.
Es ist 8 Uhr.
RBB 24 Inforadio. Nachrichten für Berlin und Brandenburg.
Mit Christoph Kober, guten Morgen. Immer wieder Luftalarm in Israel und in Teheran versuchen tausende Menschen, die Stadt zu verlassen. Der Iran und Israel haben sich am Wochenende weiter mit Raketen und Drohnen beschossen. Welche Auswirkungen wird dieser Konflikt haben? Das habe ich mit dem CDU-Außenexperten Jürgen Hart besprochen. Das Interview hören Sie nach den Nachrichten mit Kerstin Reinsch.
Israel und der Iran greifen sich weiter gegenseitig an. Dabei sind am frühen Morgen iranische Raketen in mehrere Wohnhäuser in Tel Aviv eingeschlagen. Es soll Tote und Verletzte geben. Unmittelbar davor hat Israel wieder Ziele im Iran angegriffen. Unser Korrespondent für den Iran, Benjamin Weber.
Der Chef des Geheimdienstes der iranischen Revolutionsgarden, Qassemi, und sein Stellvertreter seien am Abend bei israelischen Angriffen getötet worden. Das meldet die Nachrichtenagentur Tasnim. Nach iranischen Angaben seien auch Behörden und staatliche Einrichtungen angegriffen worden, etwa das Ölministerium und die Polizeidirektion in der Hauptstadt Teheran. In der vierten Nacht in Folge mit Angriffen auf iranische Militär- und Atomanlagen hat Israel außerdem den Flughafen der Stadt Mashhad ins Visier genommen und damit zum ersten Mal weit im Osten des Landes angegriffen. Iranischen Angaben zufolge sind seit Beginn der Angriffe über 220 Menschen getötet worden und über 1200 verletzt. 90% davon seien Zivilisten, heißt es.
Die Eskalation im Nahostkonflikt wird auch Thema beim G7-Gipfel in Kanada sein. Die Staats- und Regierungschefs der wichtigsten westlichen Industrienationen kommen dort ab heute für 2 Tage zusammen. Bundeskanzler Merz ist schon in Kananaskis in den Rocky Mountains. Für ihn zählen auch die Bemühungen um ein Ende des Ukraine-Kriegs und der Zollkonflikt mit den USA zu den zentralen Themen. Der G7 gehören neben Deutschland, Kanada und den USA auch Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan an. Außerdem sind Staats- und Regierungschefs weiterer Länder als Gäste dabei, unter anderem aus Indonesien, Brasilien und Mexiko. Brandenburgs Innenminister Wilke hat den Angriff auf die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt verurteilt. Wilke sagte, wer Menschen auf einem Familien- und Kinderfest angreife, bewege sich weit außerhalb dessen, was man akzeptieren könne. Tobias Mück, RBB 24.
Innenminister Wilke hat auch betont, dass in Brandenburg jeder das Recht auf freie Meinungsäußerung habe, sowie darauf, Demonstrationen und Versammlungen abzuhalten. Wenn man das nicht mehr gefahrlos machen könne, gehe das alle im Land an. Deswegen müsse man sich gegen solche Angriffe wehren. Gestern hatte etwa ein Dutzend teils vermummter Angreifer die Veranstaltung Bad Freienwalde ist bunt attackiert. Sie griffen Teilnehmer des Festes mit Fäusten und Holzlatten an. 2 Menschen wurden leicht